Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Anne Seidel. Und auch in dieser Woche widmen wir uns in den Kulturfragen der Drecksarbeit des Denkens. Um direkt mal meine heutige Gesprächspartnerin zu zitieren, Ulrike Lorenz, Kunsthistorikerin und Präsidentin der Klassikstiftung in Weimar. Ja, und worüber denken wir nach am Ende einer Woche, in der wir den Tag der Deutschen Einheit gefeiert haben? Zumal noch einen ganz besonderen Tag der Deutschen Einheit, denn in diesem Jahr jährt sich der Mauerfall ja zum 30. Mal. Wir denken nach über nichts Geringeres als die deutsche Identität. Oder vielleicht sollten wir lieber sagen über die deutschen Identitäten. Denn auch 30 Jahre nach dem Mauerfall scheinen die Menschen in Ost- und Westdeutschland immer noch so einiges zu trennen. Davon zeugen nicht zuletzt die unterschiedlichen Wahlergebnisse. Ulrike Lorenz ist in der DDR geboren und aufgewachsen, hat in Leipzig studiert, in Gera, Regensburg und zuletzt in Mannheim Museen geleitet und ist jetzt nach 15 Jahren in Westdeutschland in den Osten zurückgekehrt. Seit diesem Sommer leitet sie eine der größten Kulturstiftungen Deutschlands, die Klassikstiftung in Weimar. Und hier denkt sie jetzt also nach über die deutschen Identitäten der letzten rund 200 Jahre von der Weimarer Klassik bis heute. Ulrike Lorenz, diese anstrengende und oft ermüdende Drecksarbeit des Denkens, wie Sie es mal genannt haben, die haben Sie ja noch in der DDR erlernt und dort auch erstmals praktiziert, wenn man das so sagen mag. Wie hat Sie diese Gesellschaft, wie hat Sie vielleicht auch die Stimmung damals rund um den Mauerfall geprägt? Hatte all das einen Einfluss auf Ihre Art zu denken?
Ja, ich muss erst mal das Zitat richtigstellen, die Drecksarbeit des Denkens, das habe ich zitiert. Ein Kunsthistoriker-Kollege Jörg Heiser hat das mal in einem wunderbaren Buch über zeitgenössische Kunst gesagt. Und ich finde, das ist ein guter Spruch, weil es heißt, auch das Denken macht Arbeit. Und wir wollen uns Arbeit machen. Ihre Frage, ja, es hat nicht nur die Art meines Denkens geprägt, sondern zunächst einmal die Art meines Lebens und damit im Grunde genommen alles, was ich heute bin, habe ich diesen großen gesellschaftlichen Wandel, diesen Wechsel im Osten Deutschland, das ja das alte Mitteldeutschland eigentlich ist, zu verdanken. Ein Riesenanstoß, sich an den eigenen Haaren rauszuziehen aus gewohnten Verhältnissen, die wir allerdings als eine junge Generation in der DDR kritisch gesehen haben. Ich habe auch mal gesagt, wir haben nie so viel gelacht wie am Ende der DDR. Es war halt ein System, das mehr und mehr in eine Alltagsabsurdität hineingerutscht ist. Und es war wie ein Befreiungsschlag, da rauszukommen und sich wieder in logischeren Verhältnissen vorzufinden, die allerdings ganz andere Ansprüche an uns hatten. Und dem musste man sich stellen. Und das war eine riesige Aktivierung, die zu allem geführt hat, was ich danach erlebt habe.
Sie sprechen von einem Befreiungsschlag. Ich nehme an, es herrschte damals nach der Wende, so stelle ich es mir vor und so klingt es ja auch in vielen Zeitzeugenberichten, wirklich eine unbeschreibliche Aufbruchsstimmung im Osten. Ja. Sie sind dann auch irgendwann aufgebrochen in den Westen und jetzt 15 Jahre später nach Weimar zurückgekehrt. Was hat sich während Ihrer Abwesenheit verändert? In was für eine Gesellschaft sind Sie da jetzt zurückgekommen?
Ja, eine Gesellschaft, die 30 Jahre älter geworden ist. Das ist über eine Generation. Das muss man sich wirklich vorstellen. Wir haben sehr viel erlebt in dieser Zwischenzeit. Es ist eine euphorische Aufbruchsstimmung gewesen. Alles war möglich kurz nach 1989. Und jetzt komme ich zurück. Und ich muss sagen, tatsächlich hat sich die Gesellschaft in eine Normalität hinein und vielleicht möchte man fast sogar sagen zurückentwickelt in eine Normalität, die eben geprägt ist, einmal durch Bürokratie natürlich, aber auch eben auf einem hohen Niveau basiert sie auf Ansprüchen. Man hat sich gewöhnt an ja, gute Dinge, an funktionierende Infrastrukturen, die hier aufgebaut worden sind und fantastisch funktionieren, an neue und restaurierte Museen, eine gute Kulturlandschaft, eine dichte Kulturlandschaft und vieles andere mehr. Die Weltoffenheit, die das Land prägt, auch daran hat man sich gewöhnt. Und ich glaube, wir müssen heute an diese Aufbruchsstimmung und an diesen großen Ehrgeiz, der uns damals bewegt hat, wieder erinnern. und dafür gute, positive Beispiele finden, um, ich sage mal, auch so eine Nörgelstimmung, die in dieser Gesellschaft weit verbreitet ist, nicht nur im Osten, auch im Westen, um die produktiver zu überwinden.
Das Bild, das Sie da jetzt gerade vom Osten zeichnen, das klingt erstmal ziemlich positiv. Ich würde sagen, weit positiver als das, was man oft in der Presse so liest.
Es ist positiv. Ich bin total erstaunt, muss ich sagen, auf welch hohem Niveau hier gejammert wird und möchte in meiner Arbeit eigentlich das in den Vordergrund stellen, zu sagen, wir sind stolz auf das, was geschafft worden ist. Wir haben unendlich unser Leben bereichert und wir möchten auf, ich sag mal, auch festen demokratischen Prinzipien so weitermachen und dieses auch in die Welt tragen. Also ein positives Zukunftsbild, in dem wir als Menschen aktiv, produktiv daran teilhaben.
Bleiben wir trotzdem noch einen Moment bei der Gegenwart, Frau Lorenz. Was ist mit Phänomenen wie Pegida, wie den Wahlerfolgen der AfD im Osten? All das kam in Ihren Beschreibungen bislang noch gar nicht vor.
Ja, ich habe es so auch noch nicht persönlich erlebt. Ich bin ja hier seit 8 Wochen. Und frage mich das auch, wie kommt das? Sicher ist vielleicht in der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre zu wenig über das Positive gesprochen worden. Auch bestimmte Leistungen und Prägungen, die eine ältere Generation in der DDR erlebt hat, nicht angemessen im gesellschaftlichen Zwiegespräch, im Dauergespräch, in dem wir sind, vorgekommen. Das alles lässt sich sicher auch berichtigen. Wir haben bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen vielleicht nicht genügend differenziert betrachtet. Aber ich denke, man muss schon auch sehr bewusst das Erreichte und das Positive in den Mittelpunkt stellen und das nicht zu schnell vergessen, was ja zutiefst menschlich ist. Was uns positiv bewegt, ist dann schnell das Normale geworden und wir vergessen es und das, was uns aufregt, trägt uns sozusagen im Alltag weiter. Und vielleicht muss man da und jeder an sich selbst eben auch ein bisschen arbeiten.
Aber machen Sie es sich da nicht vielleicht ein bisschen zu leicht? Ich meine, die hohen Wahlerfolge der AfD, das sind ja Fakten, die lassen sich ja nicht einfach ignorieren.
Nein, die lassen sich nicht ignorieren und wir werden das hier in Thüringen sicher im Herbst erleben, dass objektiv die Gesellschaft sich stärker polarisiert. Diese Polarisierung wird manifest werden durch Wahlergebnisse. Und das ist eine große Aufgabe, der wir uns als eine sehr komplexe Kulturinstitution hier in Mitteldeutschland stellen wollen. Ich habe darauf keine Antworten. Wir werden uns aber im Zuge unserer strategischen Weiterentwicklung, einer Modernisierung, einer Öffnung gegenüber der Gesellschaft, einem Ernstnehmen von gesellschaftlichen Existenzfragen und dafür unsere kulturellen Ressourcen und Erbschaften zu aktivieren, das werden wir in diesen schwieriger werdenden, fragiler werdenden Verhältnissen versuchen. Und dazu gehört ein riesiges Team, unterschiedlichste Perspektiven, die wir schon innerhalb der Organisation haben. Und wir werden all das aktivieren, um ja die richtigen Fragen zu stellen und auch Antworten zu finden auf bestimmte Fragen.
Wir werden sicherlich gleich noch ausführlicher sprechen über die Rolle der Kultur und auch die Rolle der Klassikstiftung Weimar, Frau Lorenz. Ich möchte aber dennoch ein bisschen verweilen bei der politischen Situation im Osten Deutschlands. Jetzt feiern wir in diesem Jahr das 30. Jubiläum des Mauerfalls, das zufälligerweise zusammenfällt mit 3 Landtagswahlen im Osten. Brandenburg und Sachsen haben schon gewählt. Thüringen, das Land, in dem Sie jetzt wieder leben, wählt Ende des Monats. Die AfD hat das Wendejubiläum in ihren Wahlkampf eingebaut und vergleicht immer mal wieder die Bundesrepublik mit der DDR, ruft die Menschen auf, wieder auf die Straße zu gehen, genau wie damals, und die Wende nun endlich zu vollenden. Was meinen Sie, wieso erreicht diese Partei mit solchen Botschaften offensichtlich so viele Menschen?
Ja, ich habe darauf keine endgültigen Antworten. Ich glaube nur, dass sich sehr viel mehr Menschen hier vor Ort sozusagen differenzieren müssen, dass sie deutlicher machen müssen, dass sie sich nicht von der AfD, die sich als Vollender der Wende aufspielt, vertreten fühlen. Und wir müssen da stärker, kritischer, auch nachhaltiger ins Gespräch kommen, in Argumentation. Das darf nicht einfach ein Überstülpen sein. Eine Partei behauptet einfach etwas. Und für viele klingt das möglicherweise plausibel, weil eben auch Enttäuschungen da sind oder nicht erfüllte Erwartungen. Und dann geht sowas relativ schnell. Und ich glaube, wir müssen hier die anderen Teile der Gesellschaft, die vielleicht nicht genügend sich bislang einbinden in ein öffentliches Gespräch, müssen den Mund aufmachen und lauter werden und sagen, Moment, wir fühlen uns von dieser Partei, von dem Politiker, von der Politikerin nicht vertreten. Wir meinen etwas anderes, wenn wir sagen, Wende oder unsere Erfahrung oder das, was wir als Lebensleistung geschafft haben. Ich glaube schon, dass es einfach ein sehr deutlich vielstimmigeres öffentliches Gespräch in diesem Land geben muss, um eine Partei, die möglicherweise auch tatsächliche Bedürfnisse trifft, aber nicht in dieser Form überbordend werden zu lassen, sondern die muss sich einfügen in ein differenziertes gesellschaftliches Gespräch.
Sie waren damals rund um die Wende selbst politisch aktiv, Frau Lorenz, in der Bürgerbewegung Neues Forum. Was macht das mit Ihnen persönlich, wenn die AfD sich heute als Vollenderin der Wende darstellt?
Naja, ich bin schon auch empört, muss ich sagen, weil ich mich persönlich da überhaupt nicht vertreten fühle und auch meine Erinnerungen an die Wende und das, was wir damals politisch mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen aus dieser Gesellschaft geschafft haben gemeinsam. Und es war ein riesiges Gemeinschaftsgefühl, auf die Straße zu gehen, dort Leute zu treffen, die man normalerweise in seinem Berufsleben im Kulturbereich niemals getroffen hätte und gemeinsam von einer Vision geprägt zu werden, wie unsere eigene Zukunft aussehen sollte, eben ohne einen Einheitsstaat und ohne eine ideologische Gängelung, die sich ja bis in das Persönlichste hineinzog. Und dieses Gefühl, das hat mit der heutigen AfD und den politischen Interessen, die da dahinter stehen, absolut nichts zu tun. Sondern es ist womöglich sogar das Gegenteil davon, indem es damals diese Öffnung nach außen für jeden persönlich ganz klar gegeben hat.
Jetzt haben wir über viel Positives gesprochen, über manches vielleicht nicht ganz so Positives. Wie ist also Ihr Fazit? Wie blicken Sie insgesamt auf dieses 30. Wendejubiläum?
Also ich bin ganz froh, ich bin normalerweise kein Jubiläumsfan, aber ich bin jetzt doch froh, dass die 30 Jahre sich in diesem Jahr runden mit diesen wichtigen Wahlen und ja, dem Ausdruck auch der Probleme, die diese Gesellschaft hat, wie viele Länder um uns herum. Ja, eben auch, weil ich glaube, das Jubiläum könnte der Anlass sein, wirklich auch an die positiven Geschichten zu erinnern und an dieser Differenzierung weiterzuarbeiten.
Die Kulturfragen mit Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassikstiftung in Weimar. Ja, soweit vielleicht erstmal die Bestandsaufnahme. Wo stehen wir 30 Jahre nach dem Mauerfall? Ich hatte angekündigt, dass wir uns in diesem Gespräch auch Gedanken machen wollen über die deutsche Identität und auch über die Frage, inwiefern die Kultur vielleicht Identitätsstifterin sein kann. Sie haben angekündigt, Frau Lorenz, dass es Ihnen als Präsidentin der Klassikstiftung auch um eine Modernisierung der deutschen Identität geht. Erklären Sie uns das. Was genau schwebt Ihnen davor?
Naja, Sie haben vorhin besser von deutschen Identitäten gesprochen und ich möchte wirklich unbedingt hinzufügen, und dafür steht die Klassikstiftung ein und ist das beste Beispiel dafür, deutsche Identitäten in der Welt. Es ist ganz wichtig, diese dialektische Beziehung zwischen dem eigenen und dem, was außerhalb des eigenen liegt, was noch nicht mal unbedingt das Fremde sein muss, aber auch fremd sein kann, weiter weg sein kann. Und die Klassiker Goethe und Schiller, aber auch viele andere, Herder ist unbedingt daneben zu nennen, die haben ihr Werk, ihr Leben nur leben und schaffen können, weil sie per se sich in der Welt zu Hause gefühlt haben und sehr viele Einflüsse verarbeitet haben, reingeholt haben und daraus im Grunde genommen dichte künstlerische Werke geschaffen haben. Und es geht darum, diese Differenzen und Widersprüche, die uns ausmachen, auch für heute zu denken und in diesen Begriff, den ich nicht eng gefasst sehe, hineinzuholen. Wir sind stets mehr als eine homogene Einheit, sondern wir sind schon allein durch unser Leben, durch die Lebenserfahrung, die Lebenspraxis, die jeder von uns hat, sind wir vielschichtige Persönlichkeiten. Wir denken komplex und wir sind in der Lage, unterschiedlichste Einflüsse aufzunehmen, uns anzueignen. Und in dieser Aneignung passiert eine Transformation. Und es kommt darauf an, dass es dieses differenzierte Denken über ein Identitätskonzept gibt und dass Menschen das positiv finden und nicht schwierig. Und dafür gilt es wirklich, gute Beispiele zu schaffen, Anlässe zu schaffen auch und zu sagen, das macht uns reich. Und der Reichtum entsteht eben nur in dem Verweben von unterschiedlichsten Dingen. Wir sind nicht nur allein unsere Sprache, aber Sprache macht uns zweifelsohne aus. Und die Klassikstiftung ist ja eine Kulturinstitution, die dieses immaterielle Erbe in ganz besonderem Maße hütet und immer wieder neu anschaut, interpretiert und damit gegenwärtig macht.
Habe ich Sie richtig verstanden? Würden Sie also sagen, auch neue kulturelle Einflüsse, die zum Beispiel Geflüchtete mit nach Deutschland bringen, auch die könnten Teil sein einer solchen modernen deutschen Identität oder solcher modernen deutschen Identitäten, um im Plural zu bleiben?
Ja, selbstverständlich, weil wir kommen nicht umhin. Es ist ja objektiv so, dass diese bereits Teil unseres Lebens sind. Sie sind ja da. Und ich meine, es ist wunderbar, sich damit produktiv auseinanderzusetzen und dieses zu amalgamieren. Und das ist aber immer auch eine Austauschbeziehung. Das heißt, das kann nicht einseitig sozusagen von uns, die wir hier leben, stattfinden, sondern wir geben ja auch etwas ab und zurück. Und es gilt im Grunde genommen, mit Menschen mit migrantischem Hintergrund auch gemeinsam zu arbeiten, um etwas von uns mitzuteilen.
Nun ist der Begriff Identität ja auch ein Lieblingswort der AfD. Die Partei möchte die kulturelle Identität Deutschlands oder auch die kulturelle Identität einzelner Bundesländer, einzelner Regionen bewahren, vor äußeren Einflüssen schützen. Nach dem, was Sie gerade gesagt haben, würde ich vermuten, diese Wünsche der AfD, die stehen im Widerspruch zu ihrer Vorstellung einer modernen deutschen Identität.
Ja, das würde ich so ganz klar sagen. Wir haben eine ganz weite Auffassung von Identität und eine reiche Auffassung. Und es gilt da ganz klar zu sagen, wir überlassen den Begriff Identität oder Heimat, also Begriffe, die kontrovers auch besetzt sind, nicht einfach den Falschen, die meinen, sie könnten hier mit völlig absurden, abstrusen Homogenitätsvorstellungen, Reinheitsvorstellungen Land gewinnen, sondern wir behaupten einen anderen Identitätsbegriff und bringen dafür im Grunde genommen die gesamte Kulturgeschichte und Geschichte dieses Landes auf. Und das muss halt ausgehandelt werden.
Das muss ausgehandelt werden. Es könnte zu ganz handfesten Konfrontationen auch kommen mit der thüringischen AfD, wenn sie die Stiftung in Zukunft stärker politisch ausrichten wollen, oder? Die AfD fordert ja immer wieder das genaue Gegenteil, nämlich eine Entpolitisierung der Kultur.
Ja, da bin ich ganz und gar anderer Auffassung. Ich glaube, dass kulturelle Institutionen und gerade wenn sie auch so groß sind wie die Klassikstiftung Weimar, per se politisch sind. Wir kommen gar nicht umhin, uns als politische Mitspieler im Gesellschaftsgespräch zu begreifen und entsprechend eben auch zu verhalten, zu öffnen, weil all das, was wir tun, hat Anspruch auf Öffentlichkeit. Und demzufolge agieren wir im politischen Raum. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Kultur politisch ist.
Aber je politischer sie ist, desto eher kann Kultur natürlich auch spalten. Und gerade mit Blick auf die immer noch vorhandenen Unterschiede zwischen Ost und West, auch mit Blick auf immer noch vorhandene Vorurteile über den Ossi und den Wessi, wäre es ja schon schön, wenn wir irgendetwas finden würden, worauf wir uns alle einigen können. Irgendetwas, das uns ein neues Wir-Gefühl ermöglichen würde. Inwiefern könnte die Klassikstiftung Weimar Brücken bauen zwischen Ost und West?
Ja, ich habe in meine Institution hineingerufen, in meiner Antrittsrede, dass es darum geht, unsere ganzen intellektuellen Ressourcen, die ja in einem großen Team von Wissenschaftlern aus den drei Gedächtnisinstitutionen, Archiv, Bibliothek, Museen zusammenarbeiten, dass es darum geht, einen zentrierenden Zukunftsentwurf, eine starke Orientierung, ein Narrativ, eine starke Erzählung auch gilt zu entwerfen. Ähnlich wie das beispielsweise Goethe mit der Figur des Faust getan hat, der eben versucht hat herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also das sind so starke Zukunftsbilder, die ich meine, die wir auch heute benötigen, um orientierend in dieser Gesellschaft wirken zu können.
Nun ist Weimar eine Stadt, in der sich die deutsche Geschichte spiegelt wie in kaum einer anderen. Weimar steht für die Weimarer Republik, aber auch für die Verbrechen der Nationalsozialisten mit der Gedenkstätte Buchenwald. Kann der Blick zurück in diese Zeiten, also die Zeiten vor der deutschen Teilung, helfen, zu einer Art Wir-Gefühl zurückzufinden?
Ja, es ist ja eine Geschichte, die die Deutschen gemeinsam erlebt haben und die unser Hiersein bis heute prägen. Und Weimar ist eben wirklich ein Symbolort für deutsche Geschichte in diesen Gegensätzen. Also Humanität auf der einen Seite geprägt, vor allen Dingen auch durch Sprache und die Weimarer Klassik, für die wir stehen, und Barbarei, die eben hier durch das Konzentrationslager Buchenwald vor den Toren der Stadt sichtbar durch das Denkmal jeden Tag, wenn man durch die Straßen geht, da eben diesen Gegensatz auf engstem Raum zusammen zu haben. Und man entkommt diesem riesigen Widerspruch hier in dieser Stadt an keiner Stelle. Und es gilt, diesen Widerspruch eben zu einem Ausgangspunkt unseres Nachdenkens über die Zukunft zu machen. In Widersprüchen, in Reibungen entsteht eben auch Energie. Und wir müssen uns sicher punktuell auch mal zugeben, dass wir nicht wissen und nicht verstehen können, wie es dazu gekommen ist, zu einer Gesellschaftsform, die eben ein Konzentrationslager in der Nähe dieser Stadt möglich gemacht hat. Aber wir nehmen das sozusagen rein in unser Denken, um eben nicht zu schnell in die beglückenden Harmonien zu entweichen, sondern zu sagen, wir haben eine Verantwortung in dieser Welt und wir können diese Verantwortung nicht abgeben, sondern wir tragen sie über die Generationen weiter und machen sie zum Anlass eben einer produktiven Auseinandersetzung mit Gegenwart und Zukunft, in der so etwas nicht noch einmal entstehen darf.
Und könnte dieses gemeinsame Nachdenken über all das, was Sie gerade ansprachen, eben auch helfen, mag man es noch nennen, den Riss, der durch Deutschland geht, zu kitten?
Ich würde jetzt wirklich ungern von Riss sprechen, sondern
suchen wir ein anderes Wort.
Ja, nein, sondern nochmal sagen, es ist, glaube ich, wirklich zu begreifen, dass wir nicht homogen sind, sondern dass wir von Widersprüchen geprägt sind. Und das muss niemanden aus den Socken hauen, sondern das ist eine gewisse Normalität. Es prägen uns unterschiedliche Herkünfte und in dem Fall auch verschiedene Gesellschaftssysteme. Das macht uns reicher. Und das gilt es nicht nur zu wertschätzen, sondern auch zu genießen. Ich merke das gerade auch hier im Zurückkommen nach Weimar, Thüringen und in die neuen Bundesländer, dass hier bestimmte Dinge anders angepackt werden, dass es eine andere Dynamik auch dadurch gibt. Und ich lerne gerade wieder, das extrem wertzuschätzen vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen in Mannheim und Regensburg. Und denke, Mensch, hier ist ganz viel möglich. Viele Dinge gehen sehr viel schneller, weil Menschen auch darauf warten im Grunde genommen, dass was passiert. Und das finde ich also extrem positiv.
Sie klingen so optimistisch, Frau Lorenz, dass ich Sie gerne zum Schluss dieses Gesprächs noch bitten würde um einen Blick in die Kristallkugel. Wenn wir dieses Interview in 10 Jahren nochmal führen, dann anlässlich des 40. Wendejubiläums, über welche Themen sprechen wir dann?
Wir sprechen darüber, dass wir eine schwierige Phase des Landes vor 10 Jahren, wo sich politisch und gesellschaftlich vieles polarisiert hat, dass wir das innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre ganz konstruktiv überwunden haben und dass das Wir-Gefühl, von dem Sie gesprochen haben, innerhalb dieses Zeitraums sehr viel gestärkter, positiver, freundlicher und offener in dieser Welt hervorgekommen ist und dass wir in einem gestärkten Europa zusammenleben werden.
Das sagt Ulrike Lorenz, die Präsidentin der Klassikstiftung in Weimar. In den Kulturfragen im Deutschlandfunk sprachen wir über deutsche Identitäten 30 Jahre nach dem Mauerfall. Vielen Dank, Frau Lorenz. Hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit der Sendung Kultur heute. Und hier am Mikrofon war Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.